Meine große Sorge ist, dass wir irgendwann mal das Venedig des 21. Jahrhunderts werden und dass dann alle kommen und sagen, jö, schau, das ist kein Wirtschaftsstandort mehr, aber Wirtschaft stand dort mal.
So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft.
Liebe Zuhörenden, in dieser Folge geht es um Attraktivität. Keine Sorge, das wird jetzt hier kein Beauty- oder Kosmetik-Podcast, sondern wir reden über wirtschaftliche und standortbezogene Attraktivität. Denn schaut man in den Duden hinein, dann lautet der Begriff oder die Begriffserklärung für Attraktivität Anziehungskraft, Interesse wecken und Anreize senden. Und genau das macht Europa ja als Wirtschaftsstandort für Unternehmen. Unternehmen sollen angeworben werden, weil eben Europa der sogenannte Place to be sein soll für Innovationskraft, wirtschaftliche Stärke und Aufschwung. Aber ist das angesichts von diversen multiplen Krisen eigentlich immer noch so? Wie attraktiv ist der Standort Europa im Vergleich zu den USA oder China? Wo bremst sich die EU im Wettbewerb aus? Und wo ist sie vielleicht anderen noch ein Stück voraus? Diese und weitere Fragen diskutiere ich mit Dr. Harald Mahrer. Er ist Präsident der Wirtschaftskammer Österreich, sozusagen das österreichische Pendant, wie die IHK in Deutschland ist. Ich sage Servus und Hallo, Herr Dr. Mahrer.
Ein Hallo aus Wien.
Nachgehakt.
Herr Dr. Mahrer, in den USA sieht es nach einer Rückkehr von Donald Trump ins Weiße Haus aus. China rüstet auf und beansprucht immer aggressiver den Inselstaat Taiwan für sich. Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine dauert auch schon jetzt 2 Jahre an und weltweit haben wir eine angespannte Zinslage und auch unterschiedlich hohe Inflationsniveaus, die die Wirtschaft beschäftigen. Was sind jetzt aus Ihrer Sicht die 2 bis 3 größten Risiken für den Standort Europa?
Vielleicht fangen wir mal mit einer positiven Grundbotschaft an, dass die Unternehmen in Europa, in den Mitgliedsländern der Europäischen Union viel Kreativität, Innovationskraft und eine extreme Qualitätsorientierung im internationalen Wettbewerb an den Tag legen. Das heißt, sie haben in den letzten Jahren, Jahrzehnten dadurch bestochen, dass sie im Wettbewerb zu anderen Betrieben aus anderen Märkten bessere Lösungen an die Kundinnen und Kunden offerieren konnten. Und das Ganze muss ich natürlich zum fairen Preis machen. Also wenn man so will, für den Konsumenten, wenn das Konsument darüber nachdenkt, das Preis-Leistungs-Verhältnis muss stimmen.
Das ökonomische Grundprinzip.
Ja, das ist ein ökonomisches Grundprinzip, wo wir aber vielfach der Meinung sind, dass das vielleicht auf europäischer Ebene ein bisschen aus dem Fokus geraten ist. Das eine Thema ist, wenn ich viel produziere, dann spielt in Zeiten wie diesen Energie eine zentrale Rolle. Ist ausreichend Energie für das Produzieren in Europa sicher verfügbar? Und ist diese Energie auch leistbar? Und die andere Frage, die ganz zentral ist, ist natürlich, mit welchen Arbeitskräften werden wir das schaffen? Und es gibt viele Länder rund um den Globus, die sind von der Demografie her, also von der Bevölkerungsstruktur, der Bevölkerungspyramide, jünger aufgestellt, als es Europa der Fall ist. Um ein Beispiel für Österreich zu nennen, Deutschland ist das nicht viel anders. Wir haben zurzeit rund 200.000 offene Stellen, die nicht besetzt werden können. Und es gehen jetzt jedes Jahr mehr Menschen, in Österreich sagt man in Pension, in Deutschland in Rente, als Junge in den Arbeitsmarkt eintreten. Also ich habe jedes Jahr einen Gap, der größer, 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 größer wird.
Und das heißt insgesamt zusammengefasst für Europa was?
Mir fehlt vielleicht die günstige Energie und die sichere. Und mir fehlen die Menschen mit der dementsprechenden Leistungsorientierung und dem Leistungswillen, sich was aufzubauen, die auch im Wertschöpfungsprozess arbeiten. Und da muss sich Europa echt den Kopf zerbrechen, wie es da besser damit umgeht. Und nicht, und das ist jetzt mein dritter Punkt, jede Woche, jedes Monat aufs Neue eine Regulierung zu erfinden, einen Bürokratie- und Vorschriftswulst, der tatsächlich unsere Betriebe, nicht nur in Österreich, in ganz Europa, wie ein enges Korsett die Luft zum Atmen wegnimmt, obwohl sich die Betriebe ja eigentlich mit den zentralen wirtschaftlichen Fragen beschäftigen müssen.
Ich komme nochmal zum Anfang Ihrer Antwort zurück, wo Sie gesagt haben, wir haben in Europa eine Zeit lang sehr, sehr viele Unternehmen gehabt, die die Innovationskraft auch wirtschaftlich auf die Straße gebracht haben und auch wirklich für Wohlstand gesorgt haben. Was sind jetzt wirklich so die Gründe, warum das plötzlich nicht mehr funktioniert? Liegt es wirklich jetzt nur an der Regulatorik oder haben sich einfach auch die gesamten Weltmärkte geändert?
Also ich glaube, dass für Produkte Made in Europe, und ich sage es jetzt ganz speziell für Österreich, aber auch für Deutschland, 2 industriell starke, produzierend starke, exportorientierte Nationen, sich die Rahmenbedingungen, was die Qualität betrifft, nicht verändert hat. Der Punkt ist aber, die müssen auch für unsere Kundinnen und Kunden leistbar sein. Wenn sich Arbeit bei uns immer verteuert, Energie immer verteuert und Bürokratie mehr wird, auch das sind Kosten, dann preise ich mich irgendwann mal aus dem Markt hinaus. So toll können meine Produkte gar nicht sein. Junge Betriebe, muss nicht nur ein Startup sein, könnten auch andere Betriebe sein, die eine tolle Idee haben, gründen wollen. Das gründe ich mal da, schaue mir das an, aber zum Wachsen, da gehe ich nach Korea, da gehe ich nach Singapur oder vor allem jetzt wieder ganz stark in die USA, weil dies diesen Betrieben mit einer Art, ihr seid Willkommen-Strategie, deutlich einfacher machen als in Europa, wettbewerbsfähig zu sein und zu wachsen. Und das sollte eigentlich die Alarmglocken klingeln lassen.
Das heißt, wenn ich sozusagen den relativen Kostenvorteil in Europa für mich nutze, um sozusagen erstmal in den Markt reinzukommen, aber dann merke, boah, mich fressen die Kosten ja auf, dann ist der Drang relativ schnell da zu sagen, ich gehe jetzt wegen des absoluten Kostenvorteils ins Ausland, wo es einfach billiger ist.
Mit Sicherheit. Und die Zahlen sprechen ja auch eine eindeutige Sprache. Wenn Sie sich die deutsche Bilanz netto ansehen, Investitionen in Deutschland und Investitionen aus Deutschland heraus, Ersatz- und Neuinvestitionen. Und in Österreich ist das genau gleich. Ich präsentiere dieser Tage erst wieder eine große Standortstudie zum Thema Abwanderung. Dann sehen wir zum ersten Mal seit Jahrzehnten, dass mehr Betriebe woanders hingehen, als neue zu uns kommen. Und wenn das nicht alle Warnleuchten aufblinken lässt, dann weiß ich nicht.
Was kriegen Sie von den Unternehmen mit, wenn es um dieses Thema Abwanderung geht? Spielen da Kosten wirklich immer die entscheidende Rolle oder sind es auch andere Faktoren?
Die Leute wollen Berechenbarkeit haben. Jetzt sind alle Unternehmer harte Rechnerinnen und Rechner und wir wissen auch alle, das kann man nicht auf den Punkt genau berechnen, aber eine Richtung, eine ungefähre Richtung sollte man haben und man will daher keine Regulatorik haben, die irgendwann einmal einfach plötzlich Sprünge generiert entlang des Weges. Die machen alle Geschäftsmodellberechnungen dadurch zunichte. Und bei der Regulatorik bleibe ich dabei, ich glaube, es wurde ein Bürokratiemonster geschaffen mit durchaus guter Intention, aber das dann umzulegen auf eine riesige Anzahl von Betrieben, die gar nie in der Lage sind, so mit einem bürokratischen Aufwand umzugehen und wo ich wirklich ihre wertvolle Arbeitszeit, die sie eigentlich für ihre unternehmerische Tätigkeit brauchen, damit klaue, Österreich sagt man halt irgendwie, Stehle wegnehme, dann gehe ich natürlich den vollkommen falschen Weg.
Haben Sie da ein Beispiel für?
Stichwort Lieferkettengesetz, wo wir jetzt eine intensive Debatte haben. Niemand von uns will, dass irgendwo Kinderarbeit geleistet wird. Aber kann ein kleiner Tischlerbetrieb nördlich von Wien oder ein kleiner Elektronikbetrieb irgendwo in der Nähe von München sicherstellen, dass all seine Zulieferbauteile, die er hat, oder den Klebstoff, den er verwendet, oder die Nieten, die er braucht, entlang der gesamten Wertschöpfungskette tatsächlich so hergestellt werden, rund um den Globus, dass sie all den Kriterien entspricht, die wir uns im Wunderland wünschen würden?
Und Ihre Antwort lautet?
Nein. Das ist doch normalerweise eine Aufgabe, die Staaten überhaben, die die öffentliche Hand über hat, so sagt, ich mache kluge Handelsverträge mit klaren Regulatorien und stelle so im bilateralen Handel oder im globalen Handel sicher, dass sich Länder mit ihren Regelungen bestimmte Systeme zu halten haben. Ich glaube, es ist ein schönes Beispiel zu sagen, da ist man ganz falsch abgebogen und da müsste man eigentlich wieder zurück an den Staat.
Zurück an den Staat heißt die Politik, wenn ich das richtig verstehe, ist vor allem dann auch gefragt. Denn bleiben wir mal bei diesem Lieferkettengesetz, da bremst sich doch die EU selber aus und lässt Wachstum liegen.
Also ich glaube, Sie haben da vollkommen recht. Ich würde es mal so formulieren, wenn im abgehobenen Elfenbeinturm weit weg jeglicher unternehmerischer oder auch ganz realer Konsumentinnen- und Konsumentenpraxis Systeme etabliert werden und angedacht werden, die den Elchtest der Praxis nicht standhalten, die mehr behindern, mehr verlangsamen und mehr Freiraum nehmen, als sie geben sollen, dann läuft was falsch im System Europa. Deswegen bin ich nicht gegen die Union, ich bin für eine starke, aber für eine smarte Union mit einer smarten Regulierung.
Das müssen wir ein bisschen präzisieren. Was bedeutet für Sie smarte Regulierung?
Die EU braucht so eine Art Slim-Fit-Kur. Vielleicht mal weniger ist mehr als zentrales Motto. Ja? Weniger Regulierung, aber dafür die punktgenau, die exzellent gemacht, mit der Praxis überlegt. Ja? Und nicht jedes Monat ein neues Riesenregulatorik-Monster durch das Dorf, durch das Land, durch Europa schicken, dass die Betriebe tatsächlich erdrückt. Und ich verstehe auch, dass dann Menschen sagen, warum soll ich das machen? Hat doch keinen Impact. Bringt doch in der Praxis nicht. Und wenn das Millionen von Menschen in Europa sagen, dann sollte man auf die Stimme der Millionen von Menschen in Europa auch hören.
Wie sähe dann Ihr Ansatz dafür aus? Wie kommen wir zu diesem Punkt?
Wir sind in vielen Bereichen Fans einer sogenannten Sunset Legislation, also eine Regulierung, die man mal einen spezifischen Zeitraum X ausprobiert, die dann automatisch wieder ausläuft. Das würde dazu führen, dass man diese regulatorische Evaluierung immer wieder vornimmt. Das ist die eine Geschichte. Und die andere, man müsste einfach viel mehr Praxistests im Entstehungsprozess der Regulierung einbauen. Ist das tatsächlich klein- und mittelbetriebstauglich? Also eine verpflichtete Abnahme zu sagen, kann man das einfach mit einer vernünftigen Kosten-Nutzen-Relation überhaupt umsetzen? Oder ist es weit überschießend? Und ich glaube, da gibt es eine Reihe von Punkten, die man noch angehen könnte.
Und welche zum Beispiel?
Man könnte auch mal ein Regulierungsmoratorium ausrufen und sagen, für den Zeitraum X implementieren wir jetzt mal gar nicht mal was Neues, wir evaluieren einfach die alten Sachen, die wir am Tisch gelegt haben. Also ich glaube, im globalen Vergleich, Sie haben ja China angesprochen am Anfang, die USA, wir nehmen uns selbst Bewegungsspielraum. Und meine große Sorge ist, dass wir irgendwann mal das Venedig des 21. Jahrhunderts werden und dass dann alle kommen und sagen, jö, schau, das ist kein Wirtschaftsstandort mehr, aber Wirtschaft stand dort mal.
Wenn Sie sagen, wir brauchen Vorbilder, auf welche Länder oder an welchen Ländern könnte sich die Europäische Union hinsichtlich dieser pragmatischen Wirtschaftspolitik und Standortpolitik orientieren?
Also ich glaube, die USA sind in bestimmten Bereichen sehr wohl viel pragmatischer als wir, allein wenn man jetzt diesen Inflation Reduction Act ansieht. Und nochmal, wir sprechen jetzt nicht über eine Administration unter Donald Trump, wir sprechen über eine Administration unter Biden. Die haben alle immer amerikanische Außenpolitik mit amerikanischer Außenwirtschaftspolitik verbunden und haben das Prinzip America First immer in ihrem politischen Herzen getragen, egal wer gerade Präsident war. Denen geht es darum zu sagen, wir wollen einfach mehr Betriebsansiedlungen in den USA haben als in Europa.
Und das merkt Europa ja aktuell beim Thema Abwanderung.
Und die Zahlen sprechen dort eine klare Sprache. Aber man kann auch nach Singapur schauen, man kann auch nach Südkorea schauen. Beides Länder, die bei den Innovation-Leadern ganz vorne sind. Länder, die gnadenlos sagen, Innovation, 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 Forschung, Forschung, Forschung und dann die Transformation dieser Ergebnisse in die Wirtschaft ist uns wichtig.
Und wie machen die das?
Wenn sie in der Region ASEAN investieren wollen mit Singapur als zentralen Hauptstützpunkt, bietet ihnen die singapuresische Regierung sogar ein Unterstützungsprogramm an, wenn sie die Fabrik gar nicht in Singapur bauen, die haben eh so zu wenig Platz, aber wenn sie nach Vietnam gehen wollen oder nach Malaysia oder auf die Philippinen oder nach Indonesien, dann unterstützen die, weil die sagen, das ist für die Region gut. Überlegen Sie sich sowas mal in Europa, dass eine deutsche Regierung sagen würde, Sie US-Unternehmen, wenn Sie nach Europa kommen, wir unterstützen Sie, wenn Sie einen Teil bei uns machen in Deutschland, aber wir unterstützen Sie auch, wenn Sie in Österreich das Werk bauen. Das wäre undenkbar in Europa.
Ich wollte gerade sagen, halten Sie das für realistisch? Denn gerade Deutschland wirbt ja im Moment zum Beispiel sehr, sehr stark um Tech-Riesen, Chip-Firmen. Die werden ja auch sehr, sehr stark subventioniert. Und dann hinzugehen und zu sagen, ja okay, du kannst hier einen Standort machen, aber denk doch auch nochmal an die anderen. Glauben Sie, das ist realistisch in Europa?
Die Frage ist, ob Europa so einen Subventionswettbewerb braucht zwischen den Ländern oder ob das nicht eher etwas sein sollte, wo wir in europäischen Verbundregelungen nachdenken. Wir müssen einfach alte Zöpfe abschneiden, Dinge über Bord werfen, die vielleicht in den 70er, 80er und 90er Jahren gut waren, vielleicht noch in den beginnenden 2000er Jahren. Aber wenn man nicht mit der Zeit geht, dann heißt es ja so schön, geht man mit der Zeit. Und das gilt auch für den Standort Europa.
Also kann Europa theoretisch auch von Betrieben lernen? Sie haben vorhin so skizziert, Trial and Error. Erstmal was versuchen und wenn man merkt, da müssen wir nachbessern oder Sachen zurücknehmen, dann halt den Schritt zurück machen, neu. Das ist iteratives Vorgehen, was Unternehmen ja viel auch machen, wenn sie innovieren wollen.
Tatsächlich. Und ich würde mir sowas auch in der Politik wesentlich mehr wünschen. Ja? Viel mehr Piloten verwenden. Wir sind große Fans von Regulatory Sandboxes, also mal Zonen schaffen, wenn etwas Neues kommt, in dem die bestehende Regulatorik gar nicht gilt, aber die für die Regulatorien Verantwortlichen genau hinschauen dürfen, was machen die Betriebe dort, wie gehen die mit Innovation um, das wird im Startup-Umfeld immer wieder gemacht, aber viel zu wenig in Europa. Da haben uns Südkorea, Singapur, Israel, die USA, Kanada, andere Länder rund um den Globus wirklich mehr voraus. Bei uns wird immer zuerst gefragt, was kann das alles Negatives bewirken? Wir sollten uns fragen, was kann das alles Positives bewirken?
Also es ist diese berühmte Perspektive, ist das Glas halb voll oder halb leer?
Definitiv, und ich bin ja der Meinung, wir hätten in Europa nach wie vor die besseren Forscherinnen und Forscher, die tollen Innovatorinnen und Innovatoren. Wir haben ganz tolle kreativwirtschaftliche Netzwerke. Nur denen muss man ein Trampolin hinstellen, ihnen beim Hineinspringen helfen und dann können sie auch ordentlich abheben. Es ist tatsächlich, wie Sie sagen, so eine Philosophiefrage. Ist es eher nach vorne und hinauf gerichtet oder ist es mit Hemd, Hose, Sicherheit, drei Gurten, zweimal noch einen Helm aufsetzen und vielleicht auch noch Sicherheit halber gar nicht aufstehen, weil dann kann einem nichts passieren. Oder wie ich immer sage, gar nicht aus dem Haus gehen in der Früh, weil die Gefahr der Welt ist zu groß, was da draußen auf einen wartet.
Zu viel Safety First ist dann am Ende auch nicht gut, wenn ich Sie richtig verstehe.
Auf alle Fälle.
Aber ist Europa durch diese vielen multiplen Krisen, wie jetzt zum Beispiel die Ukraine-Krise, damit einhergehende Energiekrise, wir könnten die Liste noch beliebig weiter fortführen, ist Europa dadurch jetzt der Pragmatismus verloren gegangen? Oder müssen wir einfach nur die Verantwortlichen wachrütteln?
Sie haben recht mit dem zweiten Punkt, dass das Wachrütteln, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt einer erfolgreichen Strategie wäre. Ich möchte das am Beispiel des Green Deals vielleicht leicht erläutern. Man sollte nicht den eigenen Ast absägen, auf dem man sitzt, um das mit einfachen Worten zu sagen. Die Idee zu sagen, Europa kann da vorausgehen, halte ich für super smart. 9 von 10 Wirtschaftsdelegationen, die aus dem Ausland nach Österreich kommen, interessieren sich genau für diese Produktfelder, die wir haben. All das, was in den Bereich Klima, Umweltschutz hineinfällt, Naturschutz, sind wir Weltmeister. Wenn ich aber jetzt eine Regulatorik schaffe, die de facto behindert, dass ich diese Produkte auch zu einem fairen Preis am Weltmarkt verkaufen kann, dann schneide ich mich doppelt ins eigene Fleisch. Was meine ich damit? Beim Stichwort Carbon Leakage bedeutet das, Betriebe aus der Union, auch aus Österreich, siedeln ab und produzieren unter ökologisch schlechteren Bedingungen woanders. Schlecht für die Umwelt dort, ein Wahnsinn für uns, weil wir Arbeitsplätze verlieren. Besser, sie produzieren bei uns und ich exportiere diese Technologie in Länder, wo es dann der Umwelt und dem Klima besser geht und wo es uns damit auch besser geht.
Es gibt ja den Begriff des europäischen Geistes. Wenn wir jetzt mal einen Blick nach vorne werfen, wenn Sie den europäischen Wirtschaftsgeist der Zukunft beschreiben müssten, wie sähe der aus?
Hochinnovativ, neugierig, kreativ, sehr dynamisch, wettbewerbsorientiert und sehr technologieoffen.
Und wie kommen wir dahin?
Indem wir genau versuchen, diese wirtschaftlichen Grundwerte auch den europäischen Spitzenpolitikerinnen und Spitzenpolitikern als attraktiv, Sie haben Attraktivität am Anfang angesprochen, als attraktiv zu vermitteln, weil sie am Ende des Tages in unserer europäischen DNA stecken. Wer nicht kreativ und innovativ ist, bleibt über. Und wer nicht hochbeweglich ist in der von Ihnen richtig skizzierten, sehr, sehr schwierig gewordenen globalen Wettbewerbssituation, der bleibt auch über.
Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen.
Wir haben zum Abschluss jeder Folge immer den sogenannten Gedanken zum Mitnehmen. Über welche These, welche Fragestellung oder auch welchen Impuls sollen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer im Anschluss an diese Folge einmal nachdenken? Was möchten Sie denn mitgeben?
Wie schafft es Europa, wieder sich mehr den Kopf darüber zu brechen, dass man zuerst etwas erarbeiten muss, was man nachher verteilen kann?
Herr Dr. Mara, vielen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank für die Einladung und alles Liebe aus Wien.
Und wir, liebe Zuhörerinnen, hören uns kommende Woche wieder zu einer neuen Folge So klingt Wirtschaft.
So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast@handelsblattgroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.